Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge auf KTV zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Und schön, dass Sie eingeschaltet haben und schön, dass Sie auch dabei sind. Wir haben mit Bischof Heiner Wilmer aus Hildesheim in Deutschland einen neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, sein erstes Pressestatement, das er gab, leitete ein mit einem Bibelzitat, Lukas 2,14, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Dann sprach er davon, Gott müsse im Zentrum stehen. Dann hat er auch gesagt, Synodalität bleibt eine geistliche Haltung. Es werde darum gehen, das Evangelium zu verkünden. Für viele ganz neue Töne aus Deutschland im Blick auf das, was Synodalität ist, das zu kombinieren mit der Evangelisierung, das war immer das Anliegen von Papst Franziskus.
Also Papst Franziskus hatte das Thema der Synodalität wohl deshalb auch so prominent aufgegriffen und in zwei Weltsynoden jetzt eben behandelt. Übrigens, das Schlussdokument finde ich sehr eindrucksvoll. Ich habe es gerade gelesen, eben weil dort geht es auch um die digitale Mission, also um die Mission im digitalen Raum. Und das Resultat eben der Synodalität sollte ja Mission sein. Partizipation, Communio, Partizipation und dann eben Mission als dritte Säule. Aber auf jeden Fall, also ich muss sagen, also jetzt Thomas, du fragst mich über einen neuen Vorsitzenden in Deutschland, aber da bin ich nicht Experte. Ich habe das nur am Rande mitbekommen, aber sehr positiv die Meldungen. Ich habe ihn mal kennengelernt bei einer Alpha-Tagung in Fulda. Da bin ich, glaube ich, sogar neben ihm gesessen. Da war ein ganz junger Bischof. Und er kommt ja aus einer Ordensgemeinschaft, glaube ich auch. Ja. Und es ist schon erstaunlich, weil die Meldungen, die ich hier in Österreich mitbekommen habe, und ich muss sagen, ich hatte nicht viel Zeit, wir hatten gerade die Tagung der europäischen Nationaldirektoren, auch mein lieber Kollege aus Aachen, Dirk Bingener, und mein lieber Freund aus München, Monsignore Wolfgang Kuber. In Deutschland gibt es zweimal Missio. Großartig, bitte, ihr lieben deutschen Freunde, unterstützt die päpstlichen Missionswerke in Deutschland. Aber auf jeden Fall, wir waren hier beschäftigt eben, darum habe ich das nur am Rande mitbekommen. Was mich dann schon eben irgendwie erstaunt hat, war, dass sogar liberale Medien positiv berichtet habe, dass bei dieser Pressekonferenz, also ist aufgefallen, dass er über Gott, dass er über Jesus Christus spricht, ja, dass er über geistliche Haltungen spricht. Ich möchte aber vielleicht ein bisschen die deutschen Bischöfe in Schutz nehmen auch, weil wir haben natürlich das Diktat auch dessen, was die Medien interessiert. Und das führt dann sehr schnell dazu, dass jetzt eben kirchliche Leitungsträger, und das sind die Bischöfe, einfach nur über solche Themen sprechen und auch in einer Art und Weise drüber sprechen, wie es eben den Medien, dem Interesse der Medien entsprechen. Ich weiß nur, also so eine Pressekonferenz hat eine gewisse Gefahr, dass man dann jetzt eben den Eindruck erweckt, man spricht nur über Kirchenpolitik. Also das dürfte dem neuen Vorsitzenden wirklich gut gelungen sein, dass er hier einen Horizont eröffnet hat. Die Kirche ist nicht ein Verein, sie ist nicht eine Organisation, das ist nur das notwendige Skelett, aber das Fleisch der Kirche, ja, beziehungsweise der Geist, der sie beseelt jetzt eben, das ist der Glaube an Jesus Christus, das ist das Vertrauen eben auf einen liebenden Gott, der sich uns geoffenbart hat. Also das hat er gut rübergebracht und deshalb also beten wir für ihn. Ich kann, aber du wirst noch Fragen stellen, darum höre ich vielleicht zum Reden aus, aber ich kann nur sagen, dass es, wo ich herumkomme, weltkirchlich, Afrika und so weiter, es schon überall bei den Bischöfen immer Sorge gibt, was ist in Deutschland los, was geschieht da gerade. Auch die Zahlen gehen ja dramatisch runter von den Gläubigen, die Weitergabe ist faktisch abgebrochen des Glaubens. Also das ist schon, weltkirchlich wird Deutschland schon als Krisengebiet jetzt eben wahrgenommen. Und ich habe das Gefühl, also wenn da ein neuer Vorsitzender kommt, der jetzt eben mal den Horizont wieder öffnet, uns gibt es nur, weil es Gott gibt, ja, und wir sind dazu da, ihn und Jesus Christus zu verkündigen, also dann ist das durchaus, glaube ich, die richtige Richtung.
Um diese Worte von Bischof Wilmer, dem neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, einzuordnen, muss man einfach wissen, ich bring's nochmal, ja. Seit 2019 gibt es in Deutschland den synodalen Weg. Da geht es um Themen oder ging es um Themen Macht in der Kirche, Sexualmoral, Priesterleben, Rolle der Frau und dann seit 2021 den weltweiten synodalen Prozess angestoßen vom Papst Franziskus. Da ging es darum, auf Gott zu hören, miteinander unterwegs sein, aufeinander zu hören mit dem Ziel, wie können wir noch besser evangelisieren. Das war eine klare Botschaft. Es war immer so, dass diese beiden Wege so ungefähr so waren. In Deutschland, da ging es mehr um Forderungen nach Strukturreformen. Da ging es um Forderungen, dass auch die Lehre geändert werden müsse. Und bei diesem weltweiten synodalen Prozess, da geht es um, wie gesagt, noch einmal evangelisieren. Und deshalb, wenn da der neue Vorsitzende auftritt und dann am Anfang deutlich macht, es geht um Evangelisieren und nicht um Strukturreformen, das hat schon auch aufhorchen lassen. Es geht nicht um die Erhaltung einer Struktur, sondern darum, die Botschaft des Evangeliums fruchtbar zu machen. Für mich hat sich das sehr versöhnlich angehört und sehr Richtung weltweiter synodaler Prozess des Vatikans mit dem Anliegen der Evangelisierung. Das kam bei vielen gut an.
Ja, also ich habe das eben auch am Rande hier mitbekommen, dass sich viele freuen, ja, weil offensichtlich ein neuer Ton angeschlagen wird und vielleicht jetzt eben der neue Vorsitzende der Bischofskonferenz die Chance jetzt eben nützt, wie soll ich sagen, hier für eine Substantialisierung jetzt eben auch zu werben. Ich glaube, das Buch von Manfred Lütz, Der blockierte Riese, der schreibt über die Kirche, er ist Psychiater, Manfred Lütz, großartiger Mann, hat inzwischen andere Bücher geschrieben, hat Einführung in den Glauben und so. Aber auf jeden Fall, der blockierte Riese hat mich damals fasziniert, weil er auf unser Hauptproblem jetzt eben aufmerksam macht. Wir sind in peripheren Themen gefangen. Und das ist wie eine psychische Blockade, wie ein Trigger. Ja, wenn die Leute Kirche hören, denken sie nur mehr an Zölibat, an Frauenpriestertum, an Sexualmoral, an veraltet und so weiter und so fort. Sie denken nicht mehr, ja, dass Gott die Liebe ist, dass er sich in Jesus Christus geoffenbart hat, dass er uns angeboten hat, einen Bund mit uns einzugehen, weil er uns vorbehaltlos die Sünden vergibt, dass eben wir im Gebet jetzt eben Heil und Kraft finden, dass uns ewiges Leben verheißen ist und dass uns die Tür in ein unendliches Glück offen steht. An das denken die Leute nicht mehr. Ja. Und wir sind blockiert eben jetzt mit Zweit-, Dritt-, Viertrangigen. Und Manfred Lütz hat damals, glaube ich, auch das so geschrieben, die Totenbettprobe. Ja, also ob mich diese Themen, ja, die deutsche Kirche, auch die Synodalität umtreibt, ob die mich am Totenbett noch interessiert, ja, also das glaube ich eben nicht. Ja. Und dieses also ich möchte damit nicht abstreiten, dass es Themen gibt, über die man reden muss, aber diese Blockade, dieser Trigger, ja, dieser Pavlovsche Reflex, ihr kennt es, Pavlov, der eben Hunde trainiert hat, wenn es läutet, gibt's was zum Essen und dann produzieren sie Speichel und dann hat er das Essen weggelaufen und nur mehr geläutet und trotzdem kommt Speichel. Und wenn die Leute jetzt eben hören, ja, Kirche, wie ein Pavlovscher Reflex kommen dann diese zweit-, dritt-, viertrangigen Themen, die nichts mit mir selber im Letzten zu tun haben. Mein lieber verstorbener Abt Gregor hat immer gesagt, wenn die Leute gefragt haben, ja, warum dürfen die Priester nicht heiraten? Dann sagen sie, wollen sie Priester werden? Nein! Ja, und so weiter und so fort. Ja. Aber also wir müssen in existenzielle Themen hineingehen und es ist schön, also jetzt, wenn das wahrgenommen wird von den Medien, dass die Kirche jetzt eben steht für Gott, für Jesus Christus, für Glaube, für Hoffnung, für Liebe und so weiter und so fort. Ich finde das sehr positiv.
Noch einmal der weltweite synodale Prozess, da geht es darum, dass wir auf Gott hören, dass man aufeinander hört, dass man miteinander unterwegs ist mit dem Ziel des Evangeliums, in die Welt zu tragen. Und Bischof Wilmer hat bei seinem Pressestatement gesagt, Papst Franziskus hat uns neu vor Augen gestellt, dass das Evangelium Freude ist. Papst Leo führt diesen Weg mit geistlicher Klarheit fort. Bischof Wilmer stellt sich hinter diesen weltweiten synodalen Prozess. So kommt halt die Botschaft an. Was mir auffällt, Pater Karl, Papst Franziskus hat den weltweiten synodalen Prozess angestoßen. Jesuit, Ordensmann. Papst Leo hat von Anfang an, gleich bei der ersten Ansprache klar gemacht, wir brauchen diese Form von Synodalität. Das ist wichtig. Ordensmann, Augustiner, Bischof Wilmer, Er gehört der Gemeinschaft der Herz Jesu Priester am SCJ, auch Ordensmann, stellt sich auch hinter das Ganze. Ich frage mich langsam schon, haben Ordensleute aufgrund ihres gemeinsamen Lebens, die sind ja auch miteinander unterwegs, anders wie so ein Weltpriester, der oft ziemlich allein seinen Weg gehen muss, was das Geistliche betrifft, haben Weltpriester eine besondere, oder Ordenspriester eine besondere Antenne für das, was Synodalität ist, weil so eine Ordensgemeinschaft kann ja auch nur zusammenhalten, wenn man Gemeinsames hat, wenn man gemeinsam auf Gott hört. Euer Benedikt sagt ja, der Gründer, dem Gottesdienst ist nichts vorzusehen und natürlich kann es nicht so, um nichts anderes gehen, als das Evangelium dann in die Welt hinauszubringen. Gibt es da eine besondere Beziehung, Ordensleute, Synodalität?
Da triffst du mich jetzt auf der falschen Wange, ja, weil darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Aber könnte schon sein. Ja. Ich kann nur sagen, wie es bei uns ist. Nicht? Also wir sind Mönche, wir leben nach der Benediktsregel. Und der heilige Benedikt hat etwas geschaffen, ein System des Gemeinsamseins, das lebt davon, dass wir Mönche im Abt Christus sehen. Ja. Abt kommt von Abbas und des Vater und das leitet Benedikt von Jesus ab, Christus als Vater. Und Herr Abt, ja, wird auch von Christus abgelehnt. Der fromme Glaube sieht in ihm Jesus Christus. Herr Abt, sagen wir bei uns. In Deutschland sagt man übrigens oft Vater Abt, was eine Doppelung ist. Weil Abt heißt eh schon Vater. Also Herr Abt, also ein christologischer Titel. Und im Glauben sehen wir, dass er uns leitet. Deshalb hat es also etwas zutiefst Hierarchisches. Also ein Kloster ist keine Demokratie. Auf der anderen Seite wieder haben wir genau durch die Benediktsregel eben jetzt auch ganz klar, dass wir miteinander synodal jetzt eben reden. Der Abt hat seine Räte, seine Gremien. Da geht es nicht um demokratische Abstimmungen, sondern es geht um ein geistliches Hinhören. Was will Gott für unsere Gemeinschaft? Welche Ämter können wir welchen Mitbruder geben? Welche Entscheidungen bringen uns in die Zukunft? Und wer eine Abtswahl erlebt hat, ich habe sie im Heiligen Kreuz dreimal erlebt, das ist ein tief geistliches Ereignis. Ein tief geistliches Ereignis. Deshalb ist es jetzt mir gut gegangen. Wir haben wunderbare Äbte jetzt mal gewählt und dann gehorchen wir ihnen. Ja? Also dann sagt mir der Abt, wie bei mir, du gehst jetzt zur Mission. Ja? Oder dann sagt mir der Abt, also du übernimmst jetzt die Hochschule oder so. Nicht? Also das sind dann Dinge, oder du, wie ich jung war, du übernimmst jetzt eine Landpfarre mal, damit du mal die Pastoral jetzt eben machst. Also das sind so Dinge, ein Miteinander. Und ich glaube, dass wir Ordensleute, also Jesuiten sind anders, ja, und er ist Dehonianer, glaube ich, sagt man da, zu den Herz-Jesu-Missionaren, oder wie du den Orden SCJ. Also wir haben verschiedene Charismen, verschiedene Formen, wie wir dann konkret jetzt eben auch die Gemeinschaft leben. Ich kann nur sagen, für uns Mönche, Benediktsregel, Zisterzienser, ist eben sehr, sehr wichtig, zum Beispiel das Chorgebet. Wir beten miteinander und das Entscheidende ist mehr das Hinhören auf die anderen, damit es einen Gesamtklangkörper jetzt eben ergibt. Diese Sensibilität jetzt eben für die anderen. Also nicht der Mönch, der da seine Arien rausschmettern würde aus dem gregorianischen Choral, ist der gute Sänger, sondern das Einfügen in das große Ganze, die Gemeinschaft jetzt eben als solches. Nicht? Und deshalb werden solche Klöster alt. Mein Kloster ist bald 900 Jahre durchgehend alt. Also weil diese Individualität, also jeder darf erst selber sein, sich einfügt in das große Ganze. Und das ist ja auch ein Thema gewesen, der Synodalität. Communio, Participatio. Und das dritte Thema war dann, und es ist wirklich schön, wenn der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz das anspricht, Evangelisierung, was so notwendig wäre bei uns. Wir haben so viele Menschen, die Christus nicht mehr kennen, die vielleicht auch getauft sind oder noch nie was gehört haben, die durch Migration zu uns gekommen sind. Das wäre das große Thema, das uns wirklich in die Zukunft bringen kann, wenn Synodalität im Hinhören auf Gott und aufeinander uns dazu führt, wieder eine missionarische Kirche zu werden.
Natürlich als Vorsitzender jetzt der Bischofskonferenz, der Deutschen Bischofskonferenz, hat Bischof Wilmer angekündigt, dass er die Beschlüsse, die jetzt gefasst wurden, nach Rom bringen möchte. Dazu gehört zum Beispiel, die haben auf der Ebene der Deutschen Bischofskonferenz die Satzung der Synodalkonferenz verabschiedet und jetzt geht es darum, dass die genehmigt wird von Rom, da muss er nach Rom gehen oder geht halt nach Rom. Und da sind aber nicht alle so einverstanden, weil bei einer Synodalkonferenz, da sollen Bischöfe und Laien gemeinsam über Zukunftsfragen beraten und Beschlüsse fassen. Der Passauer Bischof Oster hat schon gesagt, auf die Frage, ob er zustimmen werde, ich weiß es noch nicht. Ich habe immer gesagt, dass ich mit der Weltkirche gehen werde. Ich warte mit einiger Spannung darauf, wie Rom sich dazu verhält. Aber grundsätzlich ist meine Position, wenn wir es im Einvernehmen mit der Weltkirche machen, dann mache ich mit.
Ja, man muss ein bisschen schauen, weil Rom hat schon Angst vor Deutschland, das muss man schon auch sagen, weil also da ist ja sehr viel Diplomatie immer gewesen, weil man wirklich auch Angst hatte, dass Deutschland sich jetzt einfach trennt. Ja. Und es ist schon so ein bisschen die Mentalität, Entschuldigung, alle, die jetzt zuschauen, die aus Deutschland sind und ich liebe Deutschland, aber es ist schon so, am deutschen Wesen muss die ganze Welt genesen. Also dieses Rettertum ja gegenüber allem und jedem, was sich dann in Ideologien jetzt eben entfaltet und entfaltet hat. Also das ist nicht ganz unproblematisch, nicht? Und ja, also man muss einfach schauen. Also ich glaube, die deutsche Kirche oder die wir, also ich muss Österreicher dazu nehmen, wir sind ja nicht viel besser. Ja. Also bei uns ist ja, die Österreicher neigen nicht zur Ideologisierung oder nicht so sehr. Das ist vielleicht der Unterschied. Wir haben es gerne ein bisschen gemütlicher, ja, und ich bin Wiener und darf das sagen jetzt eben, ja, und dass man einfach wirklich hier schauen muss auf die Weltkirche. Wie tickt denn die Weltkirche? Und vor allem das Prinzip, ja, das Jesus selbst gegeben hat. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich kann doch nicht jetzt eben eine Kirchlichkeit, die sich ausdürrt, austrocknet und so weiter, wo der Glaube wegstirbt, wo die Gläubigkeit, wie soll ich sagen, spröde geworden ist und nicht mehr attraktiv geworden ist, wo die jungen Leute, wenn sie irgendwo christlich hinlaufen, zu den Freikirchen jetzt eben gehen. Da kann ich doch nicht jetzt eben sagen, also wir sind das Paradigma jetzt eben für die ganze Weltkirche. Wenn ich nach Afrika schaue, das Gebet, die Liebe zur Eucharistie, auch zum Priestertum, zur Sakramentalität des Priestertums, ja, dort das Engagement der Laien nicht gegen die Priester, wie man es bei uns manchmal jetzt eben erlebt, ja. Also nicht, wir Priester sind fehlerhaft und Laien können besser predigen, Mann, das ist alles okay, ja, und so weiter. Aber es ist was Übernatürliches, dass Gott uns in den Dienst genommen hat und uns das zumutet, jetzt eben sakramental ihn zu vergegenwärtigen, Jesus Christus. Also das sind alles dem, schaut auf die Weltkirche, ja. Schaut dorthin, wo was lebt, wo es Früchte gibt, ja. Und dort eben gibt's diese Themen nicht, die bei uns dauernd jetzt eben traktiert werden oder nicht in dieser Weise. Und deshalb, glaube ich, werden wir gut beraten eben jetzt, und das war ja meine Aufgabe immer bei Missio eben und vom Papst Franziskus, also den Horizont zu öffnen auf die wachsende Weltkirche, nicht? Und von dort Inspirationen zu holen, damit die Therapie bei uns gelingt.
Also in Deutschland ist geplant, auf der Ebene der Bischofskonferenz eine Synodalkonferenz oder auf der Ebene von Deutschland eine Synodalkonferenz einzuführen, wo Laien und Bischöfe zusammen beraten und Beschlüsse machen. Und die sollen dann auch diese Synodalkonferenz soll dann auch überprüfen, ob die Beschlüsse des synodalen Weges in einzelnen Bistümern umgesetzt wird. Auch hier haben Bischöfe Mühe. Zum Beispiel Bischof Oster hat gesagt, die Problematik dabei ist, die meisten Punkte dieses Monitoring, also diese Überwachung, diese Überprüfung, setzen eine veränderte Anthropologie schon voraus. Das sage ich. Ich bin katholisch. Also was wäre eine veränderte Anthropologie? Ein Menschenbild, das inspiriert ist von der sogenannten Gender-Ideologie, die Unterschiede von Mann und Frau leugnet, die Verbindung von Mann und Frau als Grundlage von Ehe und Familie auch in Frage stellt. Da sagt der Bischof, ich bin katholisch, vertrete die katholische Anthropologie und deswegen will ich nicht, dass überprüft wird, ob wir in unserem Bistum Schritte gehen, die weltkirchlich nicht gegangen und auch nicht gestartet werden. Außerdem muss man sehen, ob dieses Monitoring dann tatsächlich Auftrag der Synodalkonferenz sein wird. Also da gibt's noch ganz nett viele Fragezeichen, wie das weitergehen soll.
Ja, großartig, Bischof Stefan Oster. Ein Gedanke, den ich immer habe, also weil man da immer Bischöfe und Laien und so weiter natürlich hat es hierarchische Amt, weil es sakramental ist. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, der euch hört, hört mich. Und Leitung hat etwas mit Einflussnahme des Heiligen Geistes zu tun. Also deshalb ist es schon konstitutiv jetzt eben, dass die Leitung durch das bischöfliche Amt, durch die Apostelnachfolge jetzt eben geschieht. Aber ein Miteinander jetzt eben in Gremien wäre meines Erachtens überhaupt kein Problem. Das wichtigste Kriterium sollte Kirchlichkeit und Gläubigkeit sein. Und wenn ich da manche Stellungnahmen von Funktionären des Zentralkomitees gelesen habe, habe ich das Gefühl, das ist Ideologie und nicht jetzt eben Glaube, wer hier vorangebracht werden soll. Und auch noch einmal so ein Rettertum jetzt eben gegenüber allem, was bisher katholisch war. Und jetzt weiß man es plötzlich besser, dort wo die Kirche am stärksten schrumpft, weiß man es besser. Und man ist dann in Gefahr, eben jetzt also giftes Medikamente zu verkaufen. Nicht? Und da wird es natürlich eine gewisse Immunisierung der Weltkirche dagegen geben. Also ich kann nur sagen, also Deutschland hat viel Geld und hilft wahnsinnig sehr. Aber wenn man dann mit den Bischöfen jetzt eben redet, ja, also dann sagen sie, also die Gläubigkeit und in Deutschland, da fühlen wir uns nicht mehr wohl. Also das ist ein bisschen komisch. Also ich sag so weiter, wie ich es halt punktuell wahrgenommen habe. Und ich glaube, dass eben also Rom auch gut beraten ist. Also hier wirklich, eines muss ich dazu sagen, ja, das muss ich wirklich sagen, das war eine Erkenntnis, die ich 98 bekommen habe, wie wir in Österreich so einen Dialogprozess hatten, der auch sehr ideologisch, kirchenideologisch gesteuert war. Aber was ich damals wahrgenommen habe, ist, dass alle, die für diese auch liberalen Sachen kämpfen, die ich für völlig inakzeptabel halte, aber alle haben sie irgendeinen guten Willen. Sie wollen alle jetzt eben die Kirche retten, ja. Aber denen würde ich eben raten, bitte, also Christus ist der Herr der Kirche und du rettest die Kirche nur, wenn du ganz hineingehst in diese Beziehung mit Jesus Christus, in diese Gläubigkeit, in dieses Vertrauen. Und Jesus Christus ist gegenwärtig in seiner Kirche und er leitet sie jetzt eben durch den Papst und durch die Bischöfe. Also deshalb tust du gut daran, wenn du die Kirche retten möchtest, ganz jetzt eben in Christus und ganz kirchlich zu sein.
Ja, Bischof Oster spricht Klartext auch. In der Antwort auf eine andere Frage, er wurde auch gefragt, ob der synodale Weg in Deutschland die Antwort ist auf oder ob es die Umsetzung ist der Weltsynode. Da sagt er, bei der letzten Synodalversammlung in Stuttgart habe ich wieder das Gegenteil erlebt. In der Vergangenheit haben mir tatsächlich einzelne Mitglieder der Bischofskonferenz, vor allem Weihbischöfe, gesagt, dass sie in der Synodalversammlung dem Zeitpunkt, an dem öffentlich und namentlich abgestimmt werden musste, bisweilen wegen des öffentlichen Drucks auch gegen persönliche Überzeugungen abgestimmt haben.
Also die Modalität war ja immer problematischer und ich habe das ja sehr schön gefunden, auch da gibt es Kritikpunkte, also wie dann Papst Franziskus diese Synodalität in Rom auch abgebildet hat durch die runden Tische, nicht auch durch die Zusammensetzung, die dann plötzlich weltkirchlich war und wo dann eben man auch weggekommen ist von dieser Vorstellung, also jetzt nur aus einer Nation und so weiter und dann eben eure Gremien in Deutschland, also Entschuldigung, du bist ja aus Deutschland, darum sage ich eure, sind halt auch, wie soll ich sagen, das Zentralkomitee ist gegründet worden im 19. Jahrhundert, um die katholische Kirche zu fördern, ja, und nach außen hin jetzt eben zu vertreten, zu verteidigen und nicht jetzt eben um innerkirchlich dauernd eben sich gegen den Vatikan oder das Lärm zu positionieren, wie man es hier manchmal den Eindruck jetzt eben hat. Also das Ganze, ich glaube in dem Augenblick, wo wirklich der Heilige Geist kommt, ja, also wo das Ganze wirklich ein geistlicher Prozess ist, ja, dass man dann eben auch die Kraft hat, weil manche sind auch so ideologisch gefangen und die meinen deswegen, ich muss die Kirche retten und wenn jetzt nicht der Zölibat aufgegeben wird und das Frauenpriestertum kommt und dann gibt es keine Zukunft. Also dass man von solchen Fixierungen, die wirklich heterodox sind, dass man von solchen Fixierungen einfach wegkommt, ja, und dass man sich dann ein bisschen lockerer und sagt, Jesus, die Kirche ist dein Ding, ja. Ich danke, dass ich mitmachen kann. Ich stelle mir es vielleicht anders vor, aber eben, ich will einfach ein Teil dieser Kirche sein und ich vertraue auf dich, dass du deine Kirche führst. Also wenn man zu solchen Haltungen kommen würde, dann wird sich schon vieles jetzt eben entspannen. Und ich glaube, diese Entspannung hat jetzt begonnen eben offensichtlich mit dem neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz in Deutschland.
Ja, Bischof Oster hat auf die Frage, was muss ich ändern, geantwortet, es dürfe nicht darum gehen, dass man Politik macht, dass man politischen und öffentlichen Druck ausübt, sondern mit Verweis auf Papst Franziskus. Bei der Synodalität geht es nicht um die Veränderung der Lehre. Es geht darum, dass wir unseren Glauben und seine Lehre heute in die Welt hineintragen und leben. Synodal geht das am besten im deutschen synodalen Weg, war aber die Veränderung der Lehre sehr stark im Fokus.
Ja, ich hatte die Freude, dass ich ja im Juli 2025 mit Bischof Oster am Grab sein durfte in Münster von Kardinal August von Galen. Und wir haben dort gebetet. Also ich habe schon gemerkt, auch, dass ihn das auch berührt, ja, weil dieser Kardinal, der Widerstand geleistet hat gegen eine der furchtbarsten Ideologien, die auf deutschem Boden sich ausgebreitet hatte. Also und dann jetzt, also ich habe dort auch für ihn gebetet, ich bin neben ihm gestanden, ja, dass er die Kraft hat, hier wirklich auch Klarheit zu bringen. Er ist ein Salesianer von Boscos, er ist ein sehr guter Theologe. Er hat auch seine Erfahrungen jetzt eben, weil er nicht gleich ein braver katholischer Bub war, ja, sondern dann über Umwege jetzt eben auch zum Priestertum und in die Ordensberufung gekommen bist. Also dem kann man kein X für ein U jetzt eben vormachen. Und deshalb also ist er für mich eine ganz, ganz wichtige Stimme jetzt eben auch, also aus unter den Bischöfen Deutschlands, für die wir insgesamt bitte beten müssen. Die stehen wirklich unter Druck. Wir haben eine linkswoke Gesellschaft, die sich entwickelt hat. Wir haben Ideologien, die irre sind, die sich mittlerweile etabliert haben, sich über die Medien auch einen Filz von Meinungsmache jetzt eben verbreiten. Und wir Christen, das hat der Papst Leo jetzt in seiner Neujahrsansprache thematisiert, wir kommen immer mehr ins Hintertreffen. Es besteht wirklich die Gefahr, wenn du heute sagst, dass ich glaube, dass der Mensch Mann und Frau ist, dass du dann ins Gefängnis kriegst, dass du Repressalien hast. Also das ist ja noch, so weit sind wir noch nicht, aber ich meine, es geht in diese Richtung. Ja? Und da müssen wir einfach realisieren, dass die Bischöfe auch in dieser Verunsicherung einfach unter Druck sind. Und da müssen wir wirklich für sie beten, dass sie als die guten Hirten die Schafe führen und auch vor den Wölfen schützen.
Wie gesagt, wir sind da damit eingestiegen, dass wir einen neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz haben, Bischof Heiner Wilmer aus Hildesheim, der Signale setzt, dass es bei der Synodalität eben nicht um Strukturreformen geht, sondern vor allem um Evangelisieren. Das ist ein Hoffnungszeichen. Natürlich wird er die Beschlüsse nach Rom bringen, von der Deutschen Bischofskonferenz, und alle warten darauf, wie Rom auf verschiedene Fragen auch antworten wird. Dazu gehört auch die Frage nach der Laienpredigt in der Eucharistiefeier, Pater Karl. Aber darüber wollen wir dich ein andermal hören. Und da sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Du kannst gerne noch was sagen. Ich bitte dich dann aber um ein Gebet.
Na, vielleicht eine kleine Verteidigung meiner selbst. Also wir haben mit der Stunde der Seelsorge begonnen und ich sitze halt hier, manchmal komme ich ein bisschen komisch vor. Ich habe Aufgabe Weltmission, ich habe ganz andere Themen, und dann darf ich hier jetzt eben Vorsitzende der Bischofskonferenz kommentieren. Das ist bitte keine Anmaßung, aber ich habe das Gefühl, ihr schreibt auch, dass ihr das als positiv empfindet. Meine Situation ist der Ruf einmal ruiniert, redet sich's völlig ungeniert. Ich habe gerade ein ganz böses Mail bekommen, ja. Also dieser Quatschkopf, Wallner und so weiter, das akzeptiere ich gerne, weil manchmal rede ich halt wirklich, aber das ist halt genau das, wenn du was rüberbringen möchtest, dann musst du auch den Mut haben, also so zu reden, dass man vielleicht sagt, also was bildet sich der ein und so weiter und so fort. Bitte ums Gebet auch für mich, aber jetzt möchte ich alle einladen, auch aus der Schweiz und überall, wo ihr dabei seid, aus Australien und Brasilien höre ich, dass Leute zuschauen, bitte, dass wir jetzt für die Bischöfe im deutschen Sprachraum miteinander das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihr Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden, Frieden für die ganze Welt.